Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn. Ja, wenn wir Menschen etwas neu gestalten wollen, dann müssen wir eine Idee haben. Und wenn das Projekt größer ist, dann brauchen wir auch einen Plan dazu. Und um es auszuführen, brauchen wir Material, Materie. Zum Beispiel eine Hausfrau, wenn sie einen Kuchen backen will, sie braucht einen Plan, das ist das Rezept, und dann braucht sie die Mittel dazu, Mehl, Eier, Fett, Zucker und so weiter. Dann kann sie dieses Werk angehen. Auch unser wunderbarer Gott hat einen Ratschluss, einen Plan, den er schon von Ewigkeit in der Ewigkeit her gefasst hat. Vor Grundlegung der Welt, sagt uns das Wort. Er braucht aber keine Materie dazu, sondern er schafft alles durch sein Wort. Das sehen wir zum Beispiel bei den Schöpfungen. In Psalm 33, da wird uns gezeigt, dass dieser Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und dann heißt es, er sprach und es stand da. Oder im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 3, wo dieses Wort uns vorgestellt wird, da heißt es, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Oder in Hebräer 11, Vers 3, da heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus dem Erscheinenden geworden ist. Also nicht aus dem Erscheinenden, nicht aus Materie. Allerdings sehen wir auch in der Heiligen Schrift zwei Ausnahmen, wo das Wort auch die persönliche Anwesenheit des dreieinigen Gottes erforderte, nämlich gerade bei den Schöpfungen in Bezug auf die Menschheit. So lesen wir in 1. Mose 2, 7, als Gott den Menschen aus Staub formte, eigentlich heißt das hebräische Wort, in Kunst handwerkte und ihm den Odem einhauchte und er damit eine lebendige Seele wurde und Gott ihm seine Gehilfin schuf. Dann ebenso musste Gott bei der Errettung von Menschen persönlich kommen und er kam in der Person seines Sohnes Jesus Christus, nämlich für eine neue Schöpfung. Das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sehen hier, wie wichtig wir Menschen Gott sind, wie wichtig seine Geschöpfe für ihn sind, wie er sie liebt. Das können wir daraus ganz deutlich sehen. Und dieser Ratschluss Gottes ist im Gegensatz zu unseren Plänen und zu unserem, was wir tun, die wir ja oft ändern, anpassen müssen, weil sich die Umstände verändert haben, das ist bei Gott nicht so. Gottes Ratschluss ist unwandelbar. Das kann man lesen in Jesaja 46, die Verse 9 und 10. Möchte ich mal jetzt vorlesen. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. Ich bin Gott und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Aber es gibt natürlich Widerstände gegen diesen Ratschluss Gottes. Nämlich wenn Sünde, dieses Prinzip Sünde oder die Mächte der Finsternis diesen Ratschluss Gottes bekämpfen, ihn zu verhindern versuchen, aber sie können ihn nicht wirkungslos machen. Denn sonst wäre es ja nicht Gottes allgewaltiger Wille, denn Gott steht über allem. Aber sie können den Willen Gottes, dem Willen Gottes Hindernisse und Umwege entgegenstellen. Gott aber ist nicht allein der Schöpfer aller Dinge, er ist auch der Erhalter. Und wo etwas nach menschlichem Ermessen aus dem Ruder zu laufen scheint, ist er auch der Wiederhersteller. Mit dieser Eigenschaft unseres wunderbaren Gottes möchten wir uns heute beschäftigen. Dazu möchte ich einen Text als Grundlage verwenden, nämlich aus 3. Mose 25. Da einige Ausschnitte. Dazu möchte ich zuerst eine Vorbemerkung machen, nämlich über das dritte Buch Mose. Das dritte Buch Mose zeigt uns im zentralen Teil die Anweisungen Gottes für den Priesterdienst, für die Opfer, für den Dienst der Priester, dann für die Feste und so weiter. Daher stammt auch die andere Bezeichnung anstelle von drittes Buch Mose, die heißt Levitikus und sie ist abgeleitet aus der griechischen Übersetzung, aus der Septuaginta, nämlich Levitikon heißt es da. Auch in einer hebräischen, auch einer der hebräischen Namen hat eine ähnliche Bedeutung, Torat Kohanim. Aber im dritten Buch Mose zeigt uns Gott viel mehr, nämlich als nur dieses zentrale Thema, nämlich die allgemeine Lebensordnung für Israel als heiliges priesterliches Volk. Wir haben ja im Neuen Testament in 1. Petrus 2,9 eine ganz ähnliche Formulierung. Weiter gibt uns das dritte Mosebuch Gottes Gedanken über die Heiligkeit und über Heiligkeit und über Heiligung und für den Alltag. Ferner das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. So soll im Land die Heiligkeit Gott sichtbar werden lassen. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, dass wir in unserem Umfeld wirklich die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Dass das auch unser Leben prägt. Ja, drittes Buch, Mosebuch, Kapitel 25. Hier entfaltet Gott seine wunderbare Gnade, indem er uns zeigt, wie er die Seinen befreit, um sich um ihre Ruhe und Freude kümmert und darüber wacht, dass sie nicht ein Opfer der Herde ihrer Brüder oder sogar ihrer eigenen Sorglosigkeit werden. Ich möchte jetzt den Text mal lesen. 3. Mose 25 ab Vers 35. Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand bei dir wankend wird, so sollst du ihn unterstützen, wie der Fremde und der Beisasse solle bei dir leben. Du sollst nicht Zinsen und Wucher von ihm nehmen und sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder bei dir lebe. Dein Geld sollst du ihm nicht auf Zinsen geben und deine Nahrungsmittel nicht auf Wucher geben. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch in das Land Kanaan zu geben, um euer Gott zu sein. Und wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich verkauft, so sollst du ihm keinen Sklavendienst tun lassen. Wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein, bis zum Jubeljahr soll er bei dir dienen. Dann soll er frei von dir ausgehen, er und seine Kinder mit ihm und zu seiner Familie zurückkehren und wieder zum Eigentum seiner Väter kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Sie sollen nicht verkauft werden, wie man Sklaven verkauft. Du sollst nicht mit Herde über ihn herrschen und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Und in 5. Mose 15 sehen wir dann noch eine Ergänzung, nämlich auch ein Darlehen, das gegeben wurde, sollte ebenfalls im Jubeljahr erlassen werden. Und Gott gibt uns dazu auch einen Leitgedanken, nämlich in Kapitel 25, Vers 23. Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land, denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Gott nennt uns hier eine unmissverständliche Grundlage seiner Anordnung. Und was man auch hier beachten muss, diese Anweisungen, die wir jetzt gerade gelesen haben, Sie waren nicht für die Wüste genannt, sondern sie sind dafür genannt, wenn ihr in das Land kommt. In das Land, das der Herr ihnen versprochen hat. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Warum sind diese Anordnungen auch für uns so wichtig? Nämlich Gott zeigt gerade durch die Geschichte mit seinem Volk Israel anschaulich, wie sein von Ewigkeit her gefasster Ratschluss auch uns betrifft. Der Apostel Paulus erwähnt es ja in 1. Korinther 10, dass alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, als Vorbilder sind und geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Diese Anordnungen Gottes, von Gottes Gnade und seiner Barmherzigkeit, wollen wir jetzt unter drei Aspekten betrachten. Erstens, die Bedeutung für den Israeliten. Was hat es damals für den Israeliten bedeutet und was können wir daraus lernen? Zweitens, die Bedeutung für uns heute. Und drittens, die Bedeutung in der Zukunft, denn auch dieser Text hat einen prophetischen Aspekt. Also erstens, die Bedeutung für den Israeliten und was wir daraus lernen können. Ein Sabbatjahr, dies waren zeitlich 7 Jahre. Und nach 7 Sabbatjahren, also nach 49 Jahren, war das nächstfolgende Jahr, also das 50. Jahr, ein sogenanntes Jubeljahr. Der Name Jubeljahr wird vermutlich aus 2 hebräischen Wortstämmen abgeleitet. Teruah ist der Schall, der Lärm, und Jubel ist das Lärmhorn. Wenn diese Lärmposaune oder Lärmhorn ertönte, dann war der verknechtete Israelit wieder frei. Natürlich konnte er auch vorher gelöst werden. Die Beispiele haben wir ja im Buch Ruth 4, 14 zum Beispiel. Da heißt es, und die Frauen sprachen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser, und sein Name werde gerühmt in Israel. Ebenso wie für Personen galt es natürlich auch für Äcker, Felder, Vieh und Vermögen und so weiter. Was war dabei die Absicht Gottes? Gottes wollte, dass den Zustand, wie er ihn geschaffen hatte, dass der nicht durch eigene Schuld oder durch andere Menschen verändert wird, zum Nachteil von manchen verändert wird. So wurde auch der Besitz der Armen und auch die Familien wieder zusammengeführt. Gott achtete darauf, dass nicht die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer. Gott konnte das so anordnen, denn sein ist das Land. Ihm gehört alles und in ihm haben auch wir alles zu verdanken, nämlich, dass wir überhaupt leben, dass wir unser tägliches Brot und unsere Kleidung haben, ein Dach über dem Kopf, damals und heute, und dass wir einen so wunderbaren Gott haben, dem wir so wichtig sind. Zum anderen will Gott uns lernen, dass wir teilen, dass wir von dem, was wir von Gott haben, abgeben. Und Gott will, dass die Menschen, die wir um uns haben, beachten. Was heißt beachten? Das heißt, dass wir sie wahrnehmen, nämlich dass sie ebenfalls seine Geschöpfe sind, wie wir. Hat er durch seinen Sohn nicht auch alles gegeben? Paulus drückt es in Philipper 4, Vers 5 so aus. Lasst eure Milde, eure Sanftmut, wird auch übersetzt, euer Wohlwollen, kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Das heißt, das, was hier dem Israelit gesagt wurde, gilt in gleicher Weise auch für uns. Diese Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung löste im Volk Israel natürlich eine allgemeine große Freude aus. Denn derjenige, der verknechtet war, können wir uns das vorstellen, wie sehnsüchtig er auf dieses Jubeljahr gewartet hat. Aber es konnte auch eine lange Zeit sein, dass er mit sehr, sehr viel Geduld hinnehmen musste, wenn er nicht gelöst wurde. Und bei Gott erstrahlt seine absolute Gerechtigkeit immer in Verbindung mit seiner Güte oder seine Güte immer in vollkommener Gerechtigkeit. Die Wiederherstellung geht aber immer unter der Wahrung von Gottes Heiligkeit. Das sehen wir ganz besonders, wenn wir an das Kreuz auf Golgatha blicken. Der Jesus hat ja den Psalm 22 zitiert: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und die Antwort finden wir im selben Fall, Psalm in Vers 4, nämlich: "Du, denn du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels." Der heilige Gott musste den Herrn Jesus verlassen, weil er war vollgeladen mit unserer Sünde, mit unserer Schuld. Er wurde durch uns zur Sünde gemacht. Da musste sich der heilige Gott abwenden. Aber der Vater hat mit dem Herrn Jesus mitgelitten. Das finden wir wunderbar in einem unserer Glaubenslieder, das ist das Lied 533. Da heißt es: "Gott, du hast dir ausersehen, deinen Sohn zum Opferlamm. Deine Liebe hieß dich gehen, mit ihm hin zum Kreuzesstamm. Seine Qual schnitt dir ins Herz, und sein Weh war auch dein Schmerz. Deinen Feinden, wer kann's fassen, musstest du ihn überlassen." Dann kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich die Bedeutung für uns heute. Wir als Gläubige und Jünger des Herrn Jesus sind auf dieser Erde noch viel weniger Eigentümer als zum Beispiel das Volk Israel. Wir waren einst Fremdlinge ohne Bürgerrecht. So steht es in Epheser 2, Vers 12. Aber es geht dort weiter, Vers 13 und Vers 19. "Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahegekommen." So heißt es dann in Vers 19: "Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenoten Gottes, Hausgenossen Gottes." Es geht bei uns also nicht um einen irdischen, materiellen Besitz, sondern um einen geistlichen. Erlösung heißt Rettung und meint den Loskauf aus Sünde und Gericht. Jesus Christus erlöste verlorene Menschen, als er stellvertretend an ihrer Stelle starb. Durch den Tod Jesu Christi sind alle Forderungen Gottes in Bezug auf diejenigen Menschen, welche zum Glauben an den Sohn Gottes kommen, vollkommen erfüllt. Er konnte ja ausrufen, einer seiner letzten Worte am Kreuz: "Es ist vollbracht." Wir sind daher nicht mehr an die Sünde gebunden, nicht mehr Knechte der Sünde. Das können wir im Römerbrief, wir behandeln das ja gerade in der Bibelstunde, Kapitel 6, nachlesen. Mit dem neuen Leben, das uns der Herr Jesus schenkt, ist aber der alte Mensch noch nicht ausgerottet. Wir können noch sündigen, und es ist für uns ein fortwährender Kampf, unsere Glieder und alles, was wir haben, in den Dienst des Herrn Jesus zu stellen. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir dem Teufel keine Anknüpfungspunkte geben, denn diese nützt er gnadenlos aus. Auch hat uns Christus in eine neue Stellung gebracht. Auch wie der Israelit haben wir ein Erbe. Unser Erbe, das ist bereits im Himmel für uns aufbewahrt, nämlich in der ewigen Herrlichkeit bei unserem Herrn Jesus zu sein. Ist es da möglich, dass auch wir, wie der Israelit, in eine Knechtschaft kommen können? Wir haben da in der Bibel ein ganz deutliches Beispiel, nämlich an der Person des Petrus. Nämlich in Matthäus 26, ab 31. folgende, wie können wir sehen, wie das geschehen kann. Der Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden." Petrus, der oft ein Wortführer war, widerspricht seinem Herrn: "Wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen." Lukas Evangelium berichtet in Lukas 22, Vers 31, wie der Herr Jesus darauf antwortet. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Dies scheint Petrus aber in seiner Überzeugung überhaupt nicht zu beeindrucken. Er sagt in Vers 33 sogar, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus war dabei aber nicht alleine in seiner Fehlbeurteilung, denn in Matthäus 26, Vers 35 lesen wir, ebenso sprachen auch alle Jünger. Jesus sagt Petrus dann einen tiefen Fall voraus. In Vers 34, Lukas 22, Vers 34, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. In Johannes 18, Vers 17 wurde Petrus angesprochen, bist du nicht einer der Jünger dieses Menschen? Die Antwort von Petrus, ich bin es nicht. Und in Lukas 22, 57 sagt er sogar, Frau, ich kenne ihn nicht. Das sagt ein Petrus, der 3 Jahre mit dem Herrn Jesus war, alle die Wunder, die Jesus tat, alle seine Lehre gehört hatte. Petrus, der einst sogar erkannte, du bist der Christus Gottes. Wir sehen hier, wie ungläubig das Menschenherz sein kann. Selbstbewusst und von sich selbst absolut überzeugt. Jegliche Selbsterkenntnis fehlt. Petrus ist leider noch geistlich blind und deshalb von sich und seinen Fähigkeiten und von seinem Heldenmut überzeugt, dass er sein Versagen ihm erst die Augen zu öffnen vermag. Nämlich, der Herr Jesus sagt zu ihm, als sich die Blicke begegnen, Jesus schaut ihn an. War es ein vorwurfsvoller Blick von Jesus? Nein. Es war ein erbarmender, liebender Blick. Das können wir an der Reaktion erkennen. Lukas 22, Vers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Botschaft der Bibel, das Wort Gottes, wendet sich in erster Linie nicht an unseren intellektuellen Verstand, sondern an unser Herz. Der Mensch muss das Wort Gottes durch den Heiligen Geist mit dem Herzen aufnehmen, um es dann mit seinem Verstand zu verstehen zu können. Die alleinige menschliche Weisheit war vom Wort Das Wort vom Kreuz schon immer eine Torheit, so lesen wir in 1. Korinther 1 ab Vers 18. Aber lässt uns der Herr Jesus in dieser verzweifelten Situation? Nein, darin lässt er uns nicht. Wir sehen dies gerade, wie der Herr Jesus mit Petrus handelt, wie er in seiner Gnade und Barmherzigkeit und seinem großen Einfühlungsvermögen alles für die Wiederherstellung von Petrus tut. Der Herr Jesus hatte für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Nachdem der Herr Jesus sich zuerst um das leibliche Wohl seiner Jünger, als er auferstanden war, gekümmert hat, redet er mit Petrus. Petrus hatte den Herrn Jesus 3-mal verleugnet. Jetzt fragt ihn der Herr ebenfalls 3-mal über die Liebe des Petrus zum Herrn Jesus. Und wir sehen, ohne Selbstbrüstung, ohne Überheblichkeit, antwortet er mit ganz demütigen Worten, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus hatte seine Lektion gelernt, und so können auch ihm wieder Dienstaufgaben anvertraut werden. Und ich denke, so müssen wir auch oft unsere Lektion lernen. So wie der Herr Jesus Petrus wiederherstellt, so will er es nämlich auch für uns tun. Denn sein stellvertretendes Opfer und sein vergossenes Sühnungsblut hat uns von den Sünden in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft reingewaschen. Es wird auf dieser Welt, und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir dem zustimmen, keinen Menschen geben, der ohne Fehler ist. Auch wir Christen sind das nicht. Das ist sicher im Alltag so, aber auch in unserem geistlichen Leben. Das sollte uns aber nicht als Entschuldigung oder zu unserer eigenen Rechtfertigung dienen, sondern es sollte uns demütigen. Wir müssen unsere Verfehlungen dem Herrn bekennen, bereuen und alles daran setzen, dass wir sie hassen und damit nicht zu Wiederholungstäter werden. So lesen wir im 1. Johannesbrief die Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich bin unserem wunderbaren Gott für diese Worte in der Bibel so dankbar, denn sie haben auch mich schon oft wieder neu ausgerichtet. Dann kommen wir zum dritten Punkt, die Bedeutung in der Zukunft, dieser prophetische Aspekt. Das Jubeljahr ist auch eindeutig ein Bild auf das tausendjährige Reich. Israel wird nämlich wiederhergestellt. Im Rückblick auf 3. Mose 24, wo zunächst Israel in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes gesehen wird, und alles wird durch Aaron hier ein Bild auf Christus aufrechterhalten. Denn in ihrem Verhalten aber fiel Israel auch dann eigentlich auch unter das Gericht Gottes. Aber sie werden letztendlich gerettet und gesegnet werden, entsprechend Gottes Absichten, und auf der Grundlage des Versöhnungstags. Israel hat sich selbst und ihr Land an Fremde verkauft, nämlich sie wurden in alle Welt zerstreut, waren nicht mehr in dem Land. Aber wenn diese freudige Zeit anbricht, wird das gesamte verheißene Land wieder zu ihnen zurückgelangen und die Leibeigenen werden freigelassen werden, ganz gleich wie stark diejenigen sein mögen, die sie noch festhalten. Wir sehen hier auch ganz klare Parallelen zu Pfingsten. Nämlich der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt erklärt ja dieser Bevölkerungsmasse, die da rumstanden und die einige von ihnen für betrunken hielten, erklärt er, dass sich hier eine Prophetie erfüllt hat, nämlich das so, wie es im Prophet Joel Ende Kapitel 2, Anfang Kapitel 3 steht, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Aber zum Gründungstag der Gemeinde an Pfingsten, das war nur eine Teilerfüllung von dem, was Joel prophezeite. Nämlich jetzt in diesem tausendjährigen Reich, da kommt die volle Erfüllung, nämlich der Prophetie von Joel, nämlich der Geist Gottes wird auf den ganzen Überrest des Volkes wird er ausgegossen. Und dann werden sie die Israeliten erkennen, nämlich den sie durchstochen haben. Das wird sie zur Buße leiten, als ganzer Überrest. Das sehen wir ja auch, wird erwähnt in Offenbarung 1. Vers 7, da heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Während noch bevor die tausend Jahre beginnen, wird die erste Auferstehung, nämlich die Auferstehung der Gläubigen sein. Die Heiligen, die diese Auferstehung sind, werden Priester Gottes und Christi sein und werden in den tausend Jahren mit dem Herrn Jesus, mit Christus regieren. Während dieser Zeit wird Satan im Abgrund gebunden sein. Lesen wir in Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6. Andere wichtige Ereignisse müssen ebenfalls bereits stattgefunden haben, nämlich die Gerichte über Juda und Israel, bevor sie durch Gott in ihrem eigenen Land den ersten Platz irdischer Segnungen einnehmen können und durch sie die Nationen gesegnet werden sollen. Wir lesen das in Jeremia 30, die Verse 4 bis 9. Den Gerichten wird Segen folgen, dann wird man nicht mehr von der Herausführung aus Ägypten sprechen, sondern von der Herausführung aus allen Ländern, in die Gott sie vertrieben hat. Können wir lesen und möchte ich vorlesen in Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Da heißt es, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren, verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In diesen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommenschaft des Hauses Israel heraufgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte, und sie sollen in ihrem Land wohnen. Auch die Schöpfung, die jetzt noch mitseift, wird dann freigemacht werden. Römer 8, 20 bis 22. In der Apostelgeschichte 3, Vers 21 redet Petrus in seiner Predigt von der Wiederherstellung aller Dinge. Dieser Vers darf nicht aus seinem Zusammenhang gerissen werden, was aber auch schon geschehen ist und führt dann unweigerlich zu Irrlehren. Denn da heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. So, und jetzt kommt das, was meist oft weggelassen wird, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Aus diesen Versen geht genau hervor, was Gott durch den Mund seines Werkzeuges Petrus ausdrücken will, nämlich, dass Gott alles so erfüllen wird, was er durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Und wir dürfen wirklich so dankbar dafür sein, dass wir einen Gott haben, der nicht nach Willkür handelt, sondern einen Gott, der sich mitteilt und der tut, was er sagt. Das finden wir in Amos 3, Vers 7. Da heißt es, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart habe. Und Gott hat uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und was wir hier sehen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Egal welche Widerstände und welche Umwege er durch die Sünde und durch die Macht der Finsternis nehmen muss, aber Gott kommt zu seinem Ziel. Und das sehen wir ganz deutlich, wenn wir die Aussagen des ersten Buches der Bibel mit denen des letzten Buches der Bibel vergleichen. Nämlich, ich möchte uns jetzt mal diese Gegenüberstellung vorstellen. In 1. Mose, das sehen wir die Erschaffung der Erde und des Himmels. In Offenbarung 20, Vers 11, die Vernichtung der Erde und des Himmels und die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. In 1. Mose 3, 1 bis 7, Beginn der Herrschaft Satans über die Erde. Und es ist auch bezeichnend, als Gott den Menschen schuf, hat er ihn geschaffen nach seinem Bilde. Aber die Nachkommen von Adam, die werden so bezeichnet, sie sind im Bilde Adams geschaffen, also im Bilde der Sünde. Also 1. Mose 3, 1 bis 7, Beginn der Herrschaft über die Erde, in Offenbarung 20 gegenübergestellt, Vers 10, Satan wird in den Feuersee geworfen. Dann das Kommen der Sünde durch Satan auf der Erde und in Offenbarung 21, Vers 27, die Sünde wird verbannt. Dann in 1. Mose 3, die Verse 17 bis 19, wird die Verfluchung über die Schöpfung von Gott ausgesprochen. In Offenbarung 22, 3 wird der Fluch weggenommen. In 1. Mose 3, Vers 24, da wird das Recht auf den Baum des Lebens verwirkt. In Offenbarung 22, Vers 2 wird der Zugang zum Baum des Lebens wiederhergestellt. Die Vertreibung aus dem Garten Eden, 1. Mose 3, Vers 24, Offenbarung des Gegensatz 22, die Verse 1 bis 7, Wiederaufnahme des Menschen in die Gegenwart Gottes. Dann durch die Sünde das Kommen des Todes in diese Welt und in Offenbarung 21, Vers 4 erfahren wir, dass der Tod für immer weggenommen wird. Dann in 1. Mose Kapitel 4 die Hochzeit des ersten Adams, dann in Offenbarung 19, Vers 7, die Hochzeit des letzten Adams. Leid kommt über die Menschheit durch den Sündenfall. In Offenbarung 21, Vers 4 sehen wir, dass das Leid weggenommen wird. Und ich denke, dass das ein wunderbares Wissen ist, dass Gott zu seinem Ziel kommt, egal was sich dagegen stellt. Und dass wir, wenn wir an das Erlösungswerk des Herrn Jesus glauben, dass wir dann Teil sind dieser zweiten Verheißung, nämlich was am Ende des Ratschlusses Gottes sein wird. Und wir sehen auch hier, dass das Zweite immer besser ist wie das Erste. Es wurde ja schon angedeutet in der Hochzeit zu Kana. Da, als der Wein ausging, ließ der Herr Jesus Wasser in die Wasserkrüge füllen und sagte, bringt es dem Speisemeister. Und er musste feststellen, der zweite Wein war besser wie der erste. Und so sehen wir auch hier, dass die zweite Schöpfung, die neue Schöpfung, dass sie viel, viel besser ist als der Anfang. Und wir als Gläubige, wir bekommen viel, viel mehr von Gott geschenkt, als was Adam und Eva durch die Sünde verloren haben. Und wir können wirklich nur danken über einen solch wunderbaren Gott, den wir haben. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Und dabei hat eigentlich die Bibel und der Ratschluss Gottes ein Zentrum. Und dieses Zentrum ist Jesus Christus. Er ist nämlich der Ursprung und er ist das Endziel. Er sagt ja in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega. Und wunderbar fasst es Paulus zusammen im Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Da heißt es, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die im Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Amen.